Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir nehmen das oftmals oder vielleicht gar nicht wirklich wahr, dass im liturgischen Gottesdienst wir eine Zeit des Lobpreises haben. Es fällt eigentlich gar nicht auf. Aber nach der Psalmlesung beginnt dieser Teil des Lobpreises. Mit dem Ihr sei dem Vater und geht dann bis hin zum Gruß, der Friede sei mit euch, der Herr sei mit euch. Das ist altkirchlicher Lobpreis. Versteckt sich in diesem altkirchlichen, aber da ist es drin. Und ich denke, jede Zeit hat auch so ihre Formen des Lobpreises. Zu dem Alten darf der Neue dazukommen. Und so neu ist der Lobpreis ja gar nicht. Er ist ja uralt. Auch der Apostel Paulus, den hat's voll erwischt. Der längste Satz, den er geschrieben hat, im Griechischen, steht im Epheserbrief, im ersten Kapitel, die Verse 3 bis 14. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alle zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden, zum Lob seiner Herrlichkeit. Mag ja durchaus sein, dass Paulus, als er das geschrieben hat, das in Ruhe geschrieben hat, aber innerlich ging bei ihm die Post ab. Das ist hier heraus zu spüren. Bei jedem Wort, bei jedem Gedanken, den er da herausbringt, und mit dem Blick auf Gott hin. Es gibt einen, ich finde immer wieder bemerkenswerten Bericht, eine Dokumentation über den Zug oder den Flug der Vögel. Das könnte ich mir ständig angucken. Weil es sind A, schöne Bilder und zum anderen ist da wirklich Gottes Herrlichkeit zu sehen. Wenn Millionen von Staren ihre Formationsflüge machen und wie das sein kann, dass die nicht zusammenstoßen, sondern wirklich in Windeseile sich hin und her bewegen in einem Pulk. Und das geschieht, weil sich jeder Star nach 7 anderen Staren neben ihm orientiert. Auf diese Art und Weise, wenn sie so im Pulk hin und her fliegen, haben Raubvögel keine Chance, auch nur einen zu erwischen. Gewaltig. Oder über wie viele tausende Kilometer diese Vögel fliegen vom einen Quartier in ihr Sommerquartier und dann wieder zurück ins Winterlager. Warum bleiben die nicht gleich? Einfacher. Nein, sie tun dies. Und dann waren die Wildgänse zu sehen, die über das Monument Valley in Amerika fliegen und da ist ja wirklich nichts als Stein und Öde. Und schon fast kraftlos immer tiefer sinken und dann durch diese Steinmonumente, diese Felsen, die da sind, die erzeugen einen Auftrieb, einen Aufwind und dann schraubt sie das wieder in die Höhe und sie können drüber fliegen. So denke ich mir, ist das. Wenn wir mit unserem Leben so langsam die Kraft verlieren und immer dem Boden näher kommen, den Absturz vielleicht immer näher kommen, dann gibt Gott uns den Aufwind seines Geistes und wir können im Lob, in der Anbetung, im Dank wieder Aufwind bekommen, wieder Höhe gewinnen und dann wieder im Bilde gesehen fliegen. Und dann könnte man noch andere Bilder bemühen. So ein herrliches Alpenpanorama. Manch einem sagt das nichts und andere sagen, da geht mir das Herz auf. Oder einen Sonnenuntergang am Meer, für die, die das mit den Alpen und den Bergen nicht so gerne haben. Oder ich stelle mir vor, so ein Feld voller Lavendel blühend. Eine Landschaft duftender Kräuter oder springende Wale im Meer oder Scharen von Rochen, die das Gleiche tun oder ein klarer Sternenhimmel. Ihr Lieben, solche Bilder und Düfte aufzunehmen, da kann einem doch wirklich das Herz aufgehen. So über die Wunder der Natur. Und da kann es einem entfahren zu sagen, ist das nicht herrlich? Ist das nicht wunderbar? Sieht das nicht unbeschreiblich aus? Und was für ein Duft. Die Sinne saugen auf, dazu das Herz und die Seele. Hat Gott nicht alles herrlich bereitet? Und es scheint so, als würde die Natur Gott mit allem loben, was sie hat und ihr zur Verfügung steht. Aber jetzt kommt das Erstaunliche. Davon spricht Paulus im Grunde genommen nichts. Zumindest nicht in dieser Stelle, in diesem Lobpreis. Er spricht von etwas ganz anderem, nämlich davon, dass alles das, er erwähnt es ja eigentlich nicht, aber gegenüber diesem Lob der Schöpfung etwas anderes viel größer ist. Nämlich, dass wir, dass du und ich, von Gott gemacht sind zum Lobe seiner Herrlichkeit. Ein wunderbarer Sonnenuntergang ist nichts dagegen, dass Gott uns gemacht hat zum Lobe seiner Herrlichkeit, zu seinem Ruhm, zu seiner Ehre. Gegen alle Widerrede, die es ja gibt, der Mensch ist das einzige Lebewesen, dass sich Gott zu seinem Ebenbild erschaffen hat. Ja, so sagt Paulus, nicht aus einer Laune Gottes heraus, sondern das war von langer Hand, von Gottes Herzen geplant. Da saß Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist und sagten, das, was er ist in sich, an Liebe, an Gemeinschaft, an Vollkommenheit, an Herrlichkeit, das will er, wir würden heute sagen, reproduzieren. Das will er nicht für sich behalten, sondern er entschließt sich zu sagen, ich schaffe ein Ebenbild, mein Ebenbild, das mir ähnlich ist, sagt der dreieinige Gott. Und da sagt er nicht, nachdem er die Welt, die Schöpfung erschaffen hat und gesagt hat, da könnte man noch was reinsetzen, da fehlt noch was. Nein, genau umgekehrt. Er hat zuerst den Menschen sein Ebenbild erdacht und dann, damit er ihn erschaffen kann, hat er die ganze Schöpfung entstehen lassen, um uns diesen Lebensraum zu geben. Auch wenn beim Schöpfungsbericht der Mensch somit das Letzte ist, was in diese Schöpfung hineinkommt. Aber die Idee, der Gedanke, der war vor allem. Das ist ein Geheimnis. Etwas Großartiges. Dass im Grunde genommen Gott diese herrliche Welt über so vieles, wo wir schwärmen können, im Grunde genommen nur erschaffen hat, um sein Ebenbild hineinzusetzen. Lieben, was für ein Gedanke. Wenn wir von diesem Gedanken her denken, dann kann es uns auch ein Herzensanliegen sein, für diese Schöpfung zu leben. Und dem nachzugehen, was Gott gesagt hat, sie zu bebauen und zu bewahren. Er hat in sich beschlossen, sein Ebenbild zu erschaffen und damit zu erwählen. Erwählen dazu, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ja, Segen zu spenden in die Schöpfung hinein. In ihm, in Jesus Christus, hat er, Gott der Vater, uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war. So hören wir Paulus. Und so können wir ihn verstehen, dass alles, was Gott geschaffen hat, die ganze Welt, und alles eben so arrangiert ist für den Menschen als Lebensraum. Und damit wir das umsetzen können, wozu wir beauftragt sind, zum Lobe seiner Herrlichkeit, um ihn zu ehren, um den Ruhm des Schöpfers auszubreiten. Und wir sollen nicht nur das Lob seiner Herrlichkeit ausbreiten, wir sollen es sein, so meint das Paulus wörtlich. Wir sollen sein Lob sein. Wir sollen das Lob verinnerlicht haben. Den Blick nicht nur auf Gott gewendet haben, sondern die Gemeinschaft mit ihm so verinnerlicht haben, dass es uns durchwebt und durchlebt und alle Fasern unseres Lebens ausfüllt. Und das ist ein Prozess, in dem wir hineingenommen sind und in dem wir wachsen dürfen und auch sollen. Mit unserem ganzen Denken, Reden, Fühlen und Handeln. Unser ganzes Leben soll Ausdruck, Ausfluss sein, des Lobes der Herrlichkeit Gottes. Und haben wir Grund dazu? Ja. Jeden Tag. Jeden Tag, wenn wir in Christus sind, erleben wir das. Wenn wir Söhne und Töchter Gottes sind. Ihr Lieben, wenn wir unser Leben ohne Gott leben, wenn wir es nicht auf ihn hin ausrichten, wenn es nicht in ihm gegründet und gewurzelt ist, dann sehen wir nur uns selbst. Dann trachten wir nur nach dem, was wir mit eigener Kraft und Leistung bewirken und entstehen lassen können. Und dann suchen wir nur den eigenen Ruhm, die Ehre des Menschen und loben die Herrlichkeit des Menschen. Ja, es stimmt. Viele Errungenschaften haben Menschen bisher gemacht und vieles gemeistert, jeder Einzelne auch von uns. Auch manchmal wieder neu anfangen müssen, Krisen bewältigen und trotz traumatischer Erlebnisse überlebt und weitergelebt haben. Ja, wir dürfen durchaus stolz sein auf das, was wir in unserem und mit unserem Verstand und Vermögen hervorbringen. Stolz sein auf das, was jeder Einzelne von uns täglich vollbringt, wie er das Leben meistert oder versucht es zu meistern. Aber dabei gilt es, eines nicht zu vergessen, was Paulus zu Recht an einer anderen Stelle bekennt. Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Alles das, was wir an Errungenschaften haben, alles das, was wir jeden Tag des Lebens meistern oder versuchen zu meistern und vieles mehr, ihr Lieben, das wächst nicht auf unserem eigenen Mist. Es ist Gnade Gottes. Und das sollten wir nicht vergessen. Und dafür dürfen wir jeden Tag, jeden Augenblick dankbar sein, Gott danken und ihn loben dafür, für jeden und mit jedem Atemzug. Und wenn wir auf die Errungenschaften sehen, auf die Entdeckungen, die gemacht worden sind, auf die Fortschritte, die wir genommen haben, dann dürfen wir Gott dafür danken, weil er der Urheber ist. Weil er hinter all dem steht und uns oder einzelnen Menschen das eingibt und sie führt und leitet darin. Ohne Gottes Gnade wären wir nicht und wären zu nichts imstande. Und es beginnt damit, sagt Paulus, dass Gott uns Menschen als sein Ebenbild erschaffen hat, erwählt hat. Mit ihm in ungetrübter Gemeinschaft, in Reinheit, in Liebe, in Herrlichkeit gekleidet, Gemeinschaft zu haben. In ihm und nicht nur mit ihm. Mit ihm ist so ein Gegenüber. Und wir Menschen, wir wissen das alle von uns, dass wir so eine Distanz brauchen zueinander. Aber Gott sagt, oder Paulus sagt, in ihm sind wir erwählt. Nicht nur durch ihn und Gemeinschaft mit ihm, sondern in ihm wirklich eins werden. Und dazu gibt Gott uns ja ein Bild, nämlich dass Mann und Frau als Ehepaar eins werden. Das ist das Bild, das er gibt und sagt, so eins, so miteinander sich identifizieren, so sollen wir eigentlich werden. Und dahin will er uns wieder führen. Und wir wissen ja alle, das ist nicht mehr so. Es gab diesen Bruch durch den Sündenfall. Der Mensch ist herausgefallen aus dieser so engen Beziehung in Übereinstimmung mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und trotzdem gibt Gott uns Menschen nicht auf. Er liebt uns weiterhin hin zu sich zurück. Das ist allein schon lobenswert. Nicht nur von Gott her lobenswert, sondern dass wir ihn dafür loben. Dass er nicht aufhört, uns zu lieben. Dass er uns nicht aufgibt, dass er uns nachgeht, dass er langmütig ist, geduldig. Dass er alles ermöglicht und alles dran setzt, damit wir wieder so eng werden mit ihm. Er lässt nicht ab von seiner Erwählung, auch wenn wir als die Erwählten ihn immer wieder enttäuschen und verletzen und uns abwenden. Er lässt nicht ab. Dass er uns in Jesus Christus die Sünden vergibt und uns wieder zu Söhnen und Töchtern macht, das ist keine Selbstverständlichkeit. Oswald Chambers schreibt in einem Andachtsbuch: Hüte dich vor dieser freundlichen Meinung über die Vaterschaft Gottes. Gott ist so gütig und liebevoll, dass er uns selbstverständlich vergeben wird. Dieses Gefühl findet keinen Raum im Neuen Testament. Gott kann uns nur aufgrund der furchtbaren Tragödie des Kreuzes Christi vergeben. Die Vergebung auf eine andere Grundlage stellen zu wollen, ist eine unbewusste Gotteslästerung. Nimm eine Anschauung über die Vaterschaft Gottes, die das Sühneopfer Christi durchstreichen will, niemals an. Die Offenbarungen über Gott sagen uns, dass er nicht vergeben kann. Wir können nur Vergebung erlangen, indem wir auch das Sühneopfer des Herrn zu Gott zurückgeführt werden. Nur durch den Sohn Jesus Christus ist Vergebung möglich, ist Umkehr, ist wieder Beziehung möglich. Das ist ein Geheimnis, aber es ist gültig. Und Gott adoptiert uns als Söhne und Töchter. Er nimmt uns wieder an. Das ist ein juristischer Vorgang. Aber es ist, indem er das tut, mehr als ein juristischer Vorgang. Das sagt Paulus auch. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden und entwickelt sich weiter in uns. Was wir nicht haben, jemand, der glaubt an Jesus Christus, der getauft ist und im Heiligen Geist versiegelt ist, trägt Gottes DNA. Wir können das mit unseren Mitteln nicht prüfen, aber wenn wir das könnten, dann könnten wir den Nachweis führen, wie das auch menschlich möglich ist, über die Abstammung. Wir können das prüfen. Vaterschaftstests, die es ja gibt, prüfen das nach, ob der Vater auch der Vater ist von diesem Kind. Und das lässt sich nachprüfen. Wenn wir das könnten, könnte das bei Christen nachgeprüft werden, dass sie von Gott abstammen, dass sie seine DNA tragen. Das ist mehr als nur eine juristische Annahme als Töchter und Söhne. Das ist ein Geheimnis von Adoption in diesem Sinne. Und wiederum, allein das zu verinnerlichen, allein das zu erkennen, ist größer als die Fülle der Schönheit der Erde. Es ist unfassbar, unbegreifbar, es ist ein Geheimnis, davon spricht ja Paulus auch. Und es stimmt, wir haben nichts davon verdient, Gottes Erwählung zu sein, seine Söhne und Töchter, ja, seine Erben sogar zu sein. Und das Lob seiner Herrlichkeit. Aber so hat es Gott beschlossen. Und ihr Lieben, statt uns dagegen zu wehren und uns dagegen aufzulehnen, statt unsere eigenen Regeln aufzustellen, statt allein unserem Verstand zu folgen, anstatt Gott zu leugnen, anstatt sich gegen die Berufung zu stellen, die er uns gibt und auferlegt, könnten und können wir Ja sagen, annehmen, wer wir in Christus sind. Es ist ein Geheimnis, aber da geschieht etwas. Wenn ich dazu Ja sage, dann wird mir Identität geschenkt. Wie viele oder wir alle sind auf der Suche immer wieder nach Identität. Wer bin ich denn eigentlich? Aber Gott sagt, nimm es doch wieder an, wie ich dich gedacht, geplant, erschaffen habe und durch Christus in Jesus wieder zurückrufe zu mir. Und wo wir das tun, erleben wir einmal diese Erkenntnis darüber, wer wir sind. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Und auch das ist ein Geheimnis, dass unser Leben wirkliche Erfüllung, Freude, Fülle, Befriedigung findet, wenn wir uns von Gott genau dazu gebrauchen lassen, zum Lobe seiner Herrlichkeit, zum Ruhme seiner Macht und Herrlichkeit beizutragen. So hat Paulus es erlebt und darüber gerät er hier im Epheserbrief im ersten Kapitel in diesem langen Satz ins Schwärmen, ins Loben und ins Danken. Und trotz allen Leides, das er ja hat, diesen Brief schreibt er aus dem Gefängnis, trotz aller Verfolgung, er ist voll und lässt sich füllen mit Gottes Lob, mit Dankbarkeit, weil er sich ausrichtet auf seinen Schöpfer, auf seinen Vater, auf Jesus als den Herrn und auf den Heiligen Geist, der ihm die Kraft gibt und den Aufwind, dass er in dem Allen bestehen und weitermachen kann. Genau das ist die Frage. Wie aber kann das alles geschehen? Durch den Heiligen Geist. Dr. Heinrich Christian Rust bemerkt, ich wünsche mir, dass wir uns mehr vom Heiligen Geist erfüllen lassen, mehr in der Heiligen Schrift zu Hause sind und mehr Gemeinschaft mit anderen Christen suchen. Wir brauchen durch den Gebrauch geübter Sinne Gutes und Böses zu unterscheiden. Dann taumeln wir auch nicht hin und her zwischen unseren Wünschen, Gefühlen und Optionen, sondern werden von Gottes Geist geleitet. Es ist meines, es ist deine Entscheidung, dem dreieinigen Gott in mir, in dir Raum zu geben, mit seinem Willen in Übereinstimmung zu kommen. Und es ist mein, es ist deine Entscheidung, Gott zu vertrauen und an ihn zu glauben. Und ich darf sein Werk an mir zulassen. Christus für mich und in mir als meinen Herrn, an den ich glaube und dem ich nachfolge. Die Versiegelung im Heiligen Geist und die Begleitung des Heiligen Geistes in meinem Leben tagtäglich. Dazu rufen und bitten wir ja, und das hoffe ich nicht nur an Pfingsten, sondern jeden Tag durch Pfingsten, komm, Heiliger Geist. Er bringt Erfüllung im Leben und lassen wir sein Wirken an uns zu, macht er aus uns das Lob der Herrlichkeit Gottes. Er malt unser ganzes Leben, dass andere darin Gott erkennen können, wenn wir es zulassen, wenn wir ihm Raum geben. Denn niemand kann dies aus sich selbst heraus. Wir können nur Selbstporträts zeichnen, aber keine Gottesporträts. Doch in Christus sind wir Bilder einer Ausstellung, nämlich der Ausstellung Gottes über die Wunder Gottes. Ich lobe Gott über seine Gnade, sein Werk, sein Geheimnis. Das tue ich in der Tat immer wieder. Darüber mich in diesen Dienst geführt zu haben. Das hätte auch ganz schnell zu Ende sein können, mit dem Wunsch, Theologie zu studieren. Wäre ich an einer kirchlichen Hochschule nicht ausgelost worden, dort anfangen zu können, dann hätte ich das Theologiestudium schnell wieder ad acta legen können, weil ich sonst nirgends genommen worden wäre. Die anderen haben die Priorität gesetzt, die Studenten ihrer eigenen Landeskirche oder die, die nicht alle drei Sprachen, Latein, Hebräisch und Griechisch, lernen mussten. Und da bin ich gelost worden. Nun könnte man sagen, Zufall. Nein. Dahinter steht, davon bin ich überzeugt, Gottes Erwählung und seine Gnade. Das heißt nicht, dass ich hier alles richtig und gut mache. Aber jeder von uns hat solche Momente in seinem Leben. Sucht diese Momente, wo er wirklich erkennt, dahinter steht Gottes Erwählung, dahinter steht Gottes Gnade, dahinter steht Gottes Wirken, dahinter steht seine Liebe zu dir und zu mir, sein Werk. Und beginnt dann, Gott zu danken, wo er Wege gefunden hat, da dein Fuß gehen konnte. Ihr Lieben, Gott ist gut und Gott meint es gut. Er hat Gedanken der Hoffnung und des Friedens und der Zukunft mit uns. Er macht alles wohl und hat Wege, Dinge zum Guten zu führen. Mit dieser Wahrheit will uns der Heilige Geist durchwirken, damit unser ganzes Wesen das mehr und mehr ausstrahlt. Je mehr Raum wir dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist geben, umso mehr verwandelt er uns zum Lobe seiner Herrlichkeit. Nicht, dass wir das merken, aber es wirkt eher durch uns, nach außen. Und sind wir mit dem Heiligen Geist versiegelt, dann haben wir keinen Anspruch mehr auf uns. Denn das Siegel macht eines deutlich, worauf das Siegel gedrückt ist, das ist Eigentum dessen, der gesiegelt hat. Wenn uns Gott mit dem Heiligen Geist versiegelt, durch den Glauben an Jesus Christus, durch die Taufe mit Wasser und dem Heiligen Geist, dann gehören wir ihm, dann sind wir sein, dann haben wir keinen Anspruch mehr auf uns selbst. Zu sagen, ich entscheide alleine, sondern dann können wir sagen, Herr, hilf mir, in Übereinstimmung mit dir zu kommen. Und darin liegt die Fülle des Lebens und die Erfüllung des eigenen Lebens. Und so sagt Paulus ja zu Recht, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was für ein Geheimnis. Wir können es nicht ergründen. Wir müssen es auch nicht. Aber wir dürfen daran teilhaben. Zum Lobe seiner Herrlichkeit. Amen.